Jesus, danke dafür. Danke für das, was du getan hast und dass es uns nicht für so normal vorkommt, sondern dass wir es jeden Tag nochmal neu erleben dürfen, auch verinnerlichen und begreifen dürfen, was du getan hast, was das auch für uns bedeutet, auch, dass du uns anschaust und sagst, du bist heilig und gerecht, dass wir sein dürfen in der Gegenwart deines Vaters. Amen. Schön, euch zu sehen. Mein Name ist Gerrit, ich bin der Pastor hier in der Kirche für Siegen und ich darf heute weitermachen in unserer Predigtserie Gott schreibt Geschichte. Und zwar wollen wir uns in dieser Serie Personen aus der Bibel anschauen und wollen erstmal anschauen, okay, wie hat Gott sie berufen, also wie hat Gott zu ihnen gesprochen und sie in ihren Dienst reingenommen. Wir haben angefangen mit Gideon, meine alttestamentliche Lieblingsgeschichte. Genau, wie hat Gott Gideon berufen auch? Dann hatten wir Jeremia, der Prophet. Letzte Woche hat die Kari über Esther gesprochen. Ganz interessantes Buch, wo nicht einmal das Wort Gott vorkommt. Und das Buch ist trotzdem in der Bibel drin. Finde ich auch so spannend. Und heute machen wir weiter mit einer Person, die, glaube ich, so würde ich schon sagen, eine sehr, sehr bekannte, prominente Persönlichkeit in der Bibel ist. Und zwar wollen wir uns heute Abraham anschauen. Abraham ist nicht nur in der Bibel, nicht nur im christlichen Kontext, sondern natürlich auch für die Juden eine ganz entscheidende Person auch. Und Abraham wird auch als Stammvater des Volkes Israel genannt. Und was vor allem, also wir können das einordnen, so Abraham ist ungefähr, ist ab dem 12. Kapitel im 1. Mosebuch fängt das an, man sagt, das ist so nach der Urgeschichte, also alle 11 Kapitel, die ersten 11 Kapitel der Bibel nennt man Urgeschichte, dort ist der Schöpfungsbericht, dort ist die Sintflut und auch der Turmbau zu Babel, also das so die Urgeschichte und jetzt wird es sehr, sehr persönlich, jetzt offenbart sich Gottes Plan mit seinem Volk in Abraham. Und was besonders ist an Abraham, ich finde Abraham hat immer besonderen göttlichen Charakter, aber eigentlich kommt Abraham aus einem heidnischen Familie. Also wir wissen, dass sein Vater ein Götzenanbeter ist und in diesem heidnischen Kontext wächst Abraham auf und lebt dort in diesem Kontext und erst dann spricht Gott, also der Gott jetzt, Gott Israels, der Gott, der sich später als Jahwe offenbart, dieser Gott spricht zu Abraham. Und das ist was Besonderes, dass Abraham eigentlich in einem Kontext ist. Wir haben es bei Gideon gesehen. Jeremia ist zum Beispiel in einer Priesterfamilie groß geworden. Ja, das war so ein Pastorenkind. Ja, oder Gideon, der hatte auch natürlich einen Vater, der Götzen angebetet hat, aber irgendwie auch trotzdem Gott gekannt hatte. Und hier ist eine Person, die nichts mit diesem Gott zu tun hat. Und Gott spricht zu dieser Person. Und das wollen wir uns anschauen. In 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, also so fängt es eigentlich an. Und immer das zum Kontext, also wenn ihr mal eure Bibel lest und immer Herr in Großbuchstaben da steht, dann heißt es nicht, dass das ganz besonderer Herr ist, sondern dass hier im Hebräischen Jahwe steht, also dass dort der Name Gottes, der Gottesname abgebildet ist im Hebräisch. Und in unserer deutschen Übersetzung lesen wir dann meistens Herr. Deswegen steht manchmal auch Herr, Herr. Und dann heißt es nicht irgendwie so, hey, der hat es irgendwie nicht gehört, sondern der Titel Herr Adonai und Herr mit den Namen Gottes. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Hier ist kein Engel, und also hier ist direkt Gott, der zu Abraham spricht. Das ist auch was Besonderes. Bei Gideon war es zum Beispiel ein Bote des Herrn, also ein Engel. Und hier ist es Gott direkt, der mit Abraham konfrontiert und mit ihm spricht. Also kein Mittler, sondern Gott spricht direkt mit Abraham. Und das ist so der Auftrag und die Berufungsgeschichte, die Berufungsverse von Abraham. Später wird das nochmal nochmal wiederholt, ein, zwei Kapitel später, wiederholt er das immer wieder und sagt, hey, du wirst, aus dir wird eine große Nation kommen. Aber das ist so der erste Kontakt quasi mit Gott. Und dieser Auftrag, den Abraham bekommt, schauen wir uns den Auftrag mal an. Er bekommt den Auftrag, sein soziales Umfeld zu verlassen. Was in der damaligen Zeit, das ist also nicht irgendwie wie wir jetzt, ich lebe mit meiner Frau, mit meinen Kindern zu Hause, sondern Abraham lebt dort mit seinen Onkels, Tanten, Vater, Opa, also mit allem zusammen. Das war halt eine riesige Familie. Das heißt, er bekommt den Auftrag, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Das heißt, soziales Umfeld, verlasse deine Familie. Verlasse auch den Wohlstand, das ist auch, was Abraham auch zurücklässt. Es war man geht davon aus, eine sehr wohlständige Familie oder die Situation ist meistens mit sehr großem Wohlstand drin. In ein fremdes Land, also aus dem Land, wo du groß geworden bist, wo du gerade wohnst, in ein fremdes Land und er weiß noch nicht mal, was für ein Land. Ja, sondern Gott sagt ihm nur, ich werde dir ein Land zeigen. Also er weiß noch nicht mal, in welches Land er geht. Er hat nicht irgendwie gesagt, du geh dort die und die Richtung und dann wirst du ein Land finden, sondern das ist der Auftrag. Soziales Umfeld verlassen, Wohlstand verlassen, in ein fremdes Land, das er nicht kennt und in ein unbekanntes Land, das er nicht kannte. Und das alles kommt aber mit, alles in diesen drei Versen, mit einer Verheißung. Gott verheißt Abraham Vermehrung zu einem großen Volk, ja. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Also aus ihm soll ein großes Volk entstehen. Segen, was dort gesundheitlich, aber auch Wohlstand bedeutet. Ja, ich segne dich. Und das heißt, in diesem Kontext hat etwas Gesundheitliches, aber auch Wohlstand zu tun. Verherrlichung deines Namens, also Ehre auch, ne? Und ich will deinen Namen groß machen als Abraham. Und er wird zu einem Segensspender. Also auch du sollst ein Segen sein. Ich segne dich, Abraham. Ich gebe deinem Namen große Ehre. Ich mache deinen Namen groß. Und du sollst ein Segen sein für viele. Also einmal der Auftrag, der viel Opfer hat, fremdes Land und alles. Aber auch die Verheißung, die Gott ihm gibt. Und später lesen wir auch, als er in das Land reinkommt. Er kommt in das Land Kanaan rein. Und dann sagt Gott nochmal, begegnet ihm nochmal und sagt, hier, das alles soll dein Land werden. Und das ist der Start und das Beginn des Volkes Israel. Hier ist eigentlich der Startschuss des Beispielvolks Israel. Und es ist auch ein Teil von Gottes Heilsplan. Und es spiegelt sich in Israel auch wieder, die Verheißung. Wir haben die gerade eben gesehen, Vermehrung zu einem großen Volk. Es ist ein Volk entstanden, Israel. Es wurde gesegnet durch Gesundheit und Wohlstand. Also es war auch in der Zeit, wenn wir uns die Samuel, den König Samuel oder David anschauen, es war schon eine Hochkultur. Ja, Verherrlichung seines Namens. Wir lesen in der Bibel an Stellen, dass die Nachbarvölker Angst hatten, also Furcht hatten vor dem Namen, vor dem Gott Israels. Das heißt, auch Israel hatte einen Namen, der bekannt war, einen großen Namen gehabt. Und sie sollen zu einem Segensspender werden. Das war, was wir auch in der Predigtserie Ekklesia hatten. Das war der Auftrag, den eigentlich das Volk Israel hatte, ein Beispielvolk zu sein, dass die umliegenden Völker Gottes Gnade und Liebe, Barmherzigkeit sich widerspiegelt in diesem Volk. Sollzustand, nicht der Istzustand. Wenn du mal die Bibel gelesen hast, weißt du, dass es nicht immer so war, aber das war der Auftrag, die Vision von dem Volk Israel. Es sollte als Beispielvolk sein, dass die Menschen drumherum erkennen, wie gütig und wie liebevoll, barmherzig dieser Gott ist. Das ist für das Judentum ganz, ganz wichtig. Israel, für das Volk Israel, woher das kommt. Aber wenn wir uns das allererste Buch im Neuen Testament anschauen, fängt mit den Evangelien an. Das erste Evangelium ist Matthäus Evangelium. Und der allererste Vers ist Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Das Matthäus Evangelium. Es gibt Schriften, die auch in Aramäisch gefunden wurden, also in der Sprache, die man dort gesprochen hat. Alle anderen Evangelien sind in Griechisch verfasst. Und deswegen, wenn ihr Matthäus lest, fällt euch auf, okay, das ist ein Evangelium, wo der Adressat das die Israeliten sind, also das Volk Israel. Deswegen ist es auch so wichtig, dass der Matthäus damit anfängt, Weil dem Israeliten, dem klingelt erst direkt im Kopf, erstmal Sohn Davids. Wow, wir lesen, ihm ist der Thron, also du wirst immer auf dem Königsthron sein. Deine Nachkommen werden König sein über dieses Land, wird ihm verheißen, David. Und Sohn Abrahams. Und dann denkt der Israelit direkt an 1. Mose 12, Vers 1. Direkt an diesen Auftrag, den Abraham hatte, aber auch die Verheißung, die Abraham hatte, die dann weitergeht. Also hier geht's weiter mit dieser Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Und so auch für uns als Christen zu zeigen, dass wir Nachkommen Abrahams sind und wir auch diesen Segen, dass wir gesegnet sind, ja, durch Abraham in die ganze Welt Segen zu sein. Also ein großes Volk. Ich finde es interessant, wenn mir Abraham ist so, ich glaube, 3.000-4.000 Jahre her, und immer noch reden wir über diese Person Abraham, ja, und vor 2000 Jahren ist Jesus Christus am Kreuz gestorben und wir hatten das in der Predigtserie Ecclesia und immer noch gibt es Menschen, die Christen sind, also so die größte Religion dieser Welt immer noch, ne? Und das finde ich so, ist so, spiegelt sich in diesem Segen auch wieder. Und auch, dass Jesus Christus eigentlich dieser Segen, Paulus sagt es dann später auch nochmal, wo eigentlich dieser Segen aus Abraham Jesus Christus ist. Und deswegen ist so wichtig zu zeigen, Jesus Christus ist ein Vorfahre, Abraham ist ein Vorfahre von Jesus Christus, weil er den Segen in die Welt weitergibt. Und wir nehmen diesen Segen mit, wir nehmen auch die Verheißung und diesen Auftrag von Abraham mit. Ja, diesen Segen, dass wir gesegnet sind und wir Segensspender sind. Das ist auch, was ich in Ecclesia ein bisschen gesagt habe, so wir sollen ein Beispielvolk sein. Und das kann man auf zwei Arten hören, wenn ich dir sage, hey, du bist ein Segen, sollst ein Segen sein für die umliegenden Völker in Siegen. Ja, für die Nachbarschaft in dem Ort, wo du wohnst. Was hören wir, wenn du hörst, so, hey, du sollst ein Segen sein für deine Nachbarschaft? Kann man einmal hören mit einem Tadelnden, mit einem, hey, schau ein bisschen drauf, wie du lebst, denn, hey, du sollst ein Segen sein. Dein Auftrag ist Segen für deine umliegenden Völker zu sein. Aber Gott sagt hier, du wirst ein Segen sein. Das ist ein bisschen wie, wir sind das Licht der Welt, nicht du sollst das Licht der Welt sein, sondern du bist das Licht der Welt. Du bist ein Segen für deine umliegenden Völker, für deine Nachbarschaft, für Siegen, für deine Arbeitskollegen, für deine Geschwister. Wir können Menschen lieben, weil wir geliebt sind von einem Gott. Und wir können ein Segen aus unterschiedlicher Art und Weise sein. Wir können eine Hoffnung vermitteln, die Leben verändert. Und ich glaube auch daran, es gibt auch wir, also vielleicht du auch, ne, hast es selber erlebt, dass dieses Leben, dass diese Hoffnung am Kreuz dein Leben verändert hat. Und das ist etwas, wo wir Segen sein dürfen für unsere umliegenden Völker. Oder dass dieser Gott uns das Recht gibt, Kinder Gottes zu sein. In Johannes 1, Vers 12, Johannes Prolog, ich muss gucken, dass ich nicht so viel Bibelkunde mache. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und Abraham geht. Also er hört diesen Auftrag, er hört die Verheißung und er geht. Er verlässt seine Familie, seinen Wohlstand und geht in das Land, was Gott ihm zeigen wird. Anders gesagt, er glaubt Gott, was er verheißt. Und die Bibel spricht davon, und er glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das heißt, Abraham glaubte Gott über die Verheißung, über das, was er ihm verheißt. Und Gott rechnet Abraham diesen Glauben als Gerechtigkeit an. Und diesen Glauben, ich habe es gerade eben auch schon mal gesagt, durch unseren Glauben an Jesus Christus haben wir das Recht bekommen, uns Kinder Gottes zu nennen. Hier ist ein Mann, der glaubt Gott und Gott rechnet es ihn als Gerechtigkeit an. Paulus wiederholt das im Römerbrief, einmal noch Römer 4. Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlung dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Römerbrief ist ganz stark daran, an die Gnade, ist ein Gnadensbrief, der ganz stark die Gnade betont. Und Paulus auch hier an der Stelle, er spricht zu den Menschen in Rom und sagt, ihr seid durch euren Glauben gerechtfertigt. Durch euren Glauben werdet ihr gerecht gesprochen. Und er sagt damit auch, dass es egal ist, was für eine Abstammung ihr habt, ihr seid gerecht gesprochen. Dass ihr auch nicht aus der Abstammung des Volkes Israel seid, trotzdem durch den Glauben seid ihr gerecht gesprochen. Eine ganz wichtige Stelle, versucht da ein bisschen jetzt mitzukommen, Römerbrief, gerechtfertigt durch den Glauben. Und das ist auch absolut wahr, ne? Was hier steht. Durch unseren Glauben sind wir gerechtfertigt. Abraham wurde gerecht gesprochen aufgrund seines Glaubens. Hebräerbrief nennt ihn auch als Glaubensheld. Er wusste nicht wohin, er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Durch sein Glauben geht er und er wird gerecht gesprochen. Aber nicht nur, was Abraham hat nicht nur geglaubt, sondern er hat eine ganz entscheidende Sache noch getan. Er ist nämlich gegangen. Wenn er nur geglaubt hätte und Abraham wäre in seiner Stadt geblieben und ich glaube daran, dass du aus mir eine große Nation kommen lässt und ich glaube daran, dass du mich segnen wirst, aber er bleibt in diesem Ort, wo er ist, dann weiß ich nicht, ob Gott dann zu ihm gesagt hätte, du bist gerecht gesprochen durch dein Glauben. Sondern aus diesem Glauben raus ist Abraham gegangen. Er glaubte Gott und ging. Und später lesen wir, als er bekommt die Verheißung, aus ihr wird eine große Nation kommen. Seine Frau war unfruchtbar, also ist schwierig. Auch erst mit 70 Jahren hat er diese Verheißung und diesen Auftrag bekommen. Das heißt, sehr, sehr alt. Ist heutzutage auch nicht mehr das gebärfreudige Alter. Er bekommt diesen Auftrag und dann irgendwann bekommt er einen Sohn, Isaak. Gott schenkt ihn einem Sohn im hohen Alter. Und dann bekommt er aber den Auftrag von einem Engel, der sagt, geh auf einen Berg und opfere deinen Sohn, um zu beweisen, dass du mir vertraust, dein Gott. Ganz schwierig zu verstehen, aber wir gehen da kurz mal ein bisschen durch. Er geht auf den Berg, Isaak nimmt noch das Holz mit quasi, der weiß natürlich nicht, dass er geopfert wird. Die gehen auf den Berg hoch, er baut da oben einen Altar. Irgendwann sagt Isaak, irgendwie brauchen wir nicht so ein Lamm oder irgendwas zum Opfern, einen Ziegenbock. Naja, er macht mal mit, das Feuer wird angezündet, auf einmal wird er verbunden und wird dann auf den Altar gelegt und dann hebt Abraham das Messer, um ihn zu opfern und dann kommt ein Engel, der zu ihm spricht und sagt, halt, stopp, ich glaube dir, dass du mir vertraust. Ist ein anderer Kontext, wir leben heilsgeschichtlich in einer anderen Zeit, aber hier wird so der Glaube auf die Probe gestellt von Abraham. Gerade diese Thematik mit Glaube und Werke nimmt ein anderer Autor im Neuen Testament auf und das ist Jakobus. Und wenn wir das jetzt lesen, ihr werdet vielleicht an der Art und Weise, wie Jakobus das schreibt und wie er spricht, stellt euch vor, Jakobus ist hier vorne mit einem Mikrofon und spricht das zu euch. Ihr merkt ein bisschen, ich finde, man merkt so ein bisschen, er ist ein bisschen verärgert auch, ein bisschen aufgewühlt und ja, wir lesen jetzt einmal die Stelle kurz, Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich, wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständlicher Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt. Denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einen geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Die zwei Stellen, wenn wir uns den Römerbrief nehmen und Jakobus, von uns betrachtet, würde das ein bisschen im Gegensatz stehen. Hey, Paulus sagt, allein durch den Glauben bin ich gerecht gesprochen. Und jetzt kommt der Jakobus und der spricht irgendwie dagegen und sagt, irgendwie muss ich doch was tun, damit ich gerecht gesprochen werde. Und an den beiden Stellen ist es sehr gut zu erkennen, dass es ganz, ganz wichtig ist, wer der Adressat von einem Brief ist. Also an wen der Brief geschrieben ist. Ne? Also, weil da zu erkennen ist, hey, was ist gerade bei den Römern eigentlich Thema und was ist an den Adressaten vom Jakobus gerade Thema. Denn Paulus richtet sich gegen die Vorstellung, man könne sich Gottes Anerkennung verdienen. Ne? Also ich tue etwas und bekomme dann mehr Anerkennung. Hey, wenn ich mehr bete, dann mag mich Gott mehr. Und Jakobus richtet sich gegen einen rein theoretischen Glauben, der keine Konsequenzen im Leben hat. Die eine Stelle, wo er sagt, ihr seht also, Vers 24, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Diese Stelle ist auch wieder sehr forsch geschrieben, aber er meint natürlich nicht, dass wir nur durch unsere Taten gerecht erklärt ist, sondern dieses Zusammenspiel von, hey, Glaube, Taten resultieren aus einem Glauben. Der Glaube ist die Wurzel, die Taten, die Werke sind die Frucht. Und jetzt denkst du dir vielleicht Sonntagmorgen, was möchte mir Gerrit eigentlich damit sagen? Ich möchte ein Zitat vorlesen von Dallas Willard, einem schon verstorbenen christlicher, theologischer Philosoph auch. Die größte Herausforderung in der Welt von heute mit all ihren herzzerreißenden Nöten ist also, sind die man Christen nennt, bereit, Jünger, Schüler, Lehrlinge, Ausübende ihres Herrn zu werden? Werden sie sich darauf einlassen zu lernen, wie man das Leben in Gottes Reich bis in die letzten Winkel der menschlichen Existenz trägt? Finde ich sehr schön geschrieben. Und Jesus rief uns nicht auf, um, auch so schön, wie Dallas Willard das schreibt, so mit Anführungszeichen dann noch Christen zu werden, sondern Jesus ruft uns auf, Jünger zu werden, Nachfolger zu werden. Ganz radikal gesprochen, Lukas 14, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Ich weiß nicht, wie du das liest, aber das soll dieses Radikale zeigen. So, hier geht es nicht um materielle Dinge, die wir hergeben müssen, sondern es ist wirklich dieses, da ist ein Handeln dahinter in meinem Glauben. Und natürlich einmal die Werke, die in unserem Glauben sich reflektieren, als Beispielvolk. Natürlich, wie wir leben mit Finanzen, wie ich natürlich meine Sprache, wie ich spreche, wie was Menschenleben für mich auch ist, ne? Wo sehe ich Menschenleben als Ebenbild Gottes auch, wo ich mich vielleicht auch ausspreche gegen etwas, um dort natürlich ein Beispiel zu sein, um zu zeigen, so hey, mein Glaube, das, was ich glaube, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, das reflektiert sich natürlich in meinen Taten auch wieder. Aber ich möchte heute etwas anderes ansprechen als das, wie wir uns als Christen verhalten, sondern was wir in unserem Alltag erleben und tun. unsere Werke in unserem Alltag. Wo hast du im Alltag deine Zeit der Stille? Wo hast du im Alltag deine Zeit in Gottes Wort? Und wo hast du in deinem Alltag Zeit des Gebets? Jetzt denkst du heute Morgen, natürlich, sagt der Pastor, dass ich soll mehr beten, ich soll mehr Bibel lesen. Das ist ja eigentlich der Auftrag eines Pastors, jeden Sonntag mir da vorne zu vermitteln, was ich doch noch mehr machen soll. Aber genauso möchte ich dir sagen, du kannst all das tun, du kannst Zeit der Stille haben, du kannst in Gottes Wort lesen und du kannst beten und trotzdem ist es keine Jüngerschaft. Ich weiß nicht, wer von euch den guten Start kennt, das Bibelleseheft, wer kennt das? Ja, hey, let's go. Dann gibt's für die Teens dann noch dran und dann, ich weiß gar nicht, wie das für Erwachsene heißt. Und das war so, ich war früher auch als Kind in der Jungschar und da weiß ich das noch ganz genau, so dieser gute Start und du startest deinen Tag natürlich, dann ist es alles genau gesagt, erst liest du das, dann kommt irgendwas, ein Text, den du liest und am Schluss ist sogar das Gebet ausformuliert und das betest du und dann kannst du einen Haken oben rechts machen und was, diesen Tag habe ich abgehakt mit einem guten Start in den Tag. Ich habe gebetet, ich habe Bibel gelesen und ich habe irgendwas noch Neues gelernt. Genau. Vielleicht kommen dir diese Dinge von Bibellesen, vom Beten genauso vor. Genauso etwas, was du irgendwie, ich müsste ja mehr. Und dann wird das so abgehakt. Und heute habe ich wieder das und das getan. Und bei der Vorbereitung habe ich so ein bisschen an eine Beziehung gedacht. So, stellt euch vor, eine Beziehung, vielleicht habt ihr das auch so eine Person in eurer Familie, wo ihr merkt, boah, Großmutterbesuch ist gerade irgendwie nur, was ich so abhake. Oder Weihnachten und Ostern, vielleicht auch so eine Zeit, wo du merkst, ich muss da jetzt mal bei dem und dem vorbei. Und dann wird das so ein bisschen abgehakt. Es wird auch ein bisschen verlangt, da vorbeizugehen. Und dann war ich da und dann kann ich mein Häkchen setzen und dann bin ich wieder draußen. Vielleicht kennst du aber auch Beziehungen, ich möchte in deiner Familie bleiben, wo du merkst, wenn du da bist bei dem, bei deinem Onkel, bei deinen Cousins oder irgendwo anders bei deiner Tante und du merkst, da vergeht die Zeit wie im Flug, weil es eine Beziehung ist, die baut dich irgendwie auf auch und es ist etwas, das gibt dir etwas, diese Beziehung und es ist nicht nur ein Abhaken, jetzt habe ich meine Beziehung, meine Pflicht getan. Genauso empfinde ich manchmal unsere Jüngerschaft oder unser Bibellesen, unser Beten, unsere Zeit der Stille, hey, ist etwas, was ich abhake oder ist es wirklich etwas, wo mein Herz sich danach sehnt? Wo sehen wir Gebet, Beten als ein Tool? Wenn du dein Gebetsleben siehst, hey, wo beten wir auf einmal, hey, lass für Heilung beten, ich habe da Schmerzen und dann beten wir als Tool für Heilung und ich habe Sorgen und ich möchte mit meinen Sorgen zu Gott kommen und dann bete ich, um Gott meine Sorgen zu geben und ich habe dann, hatte ich jetzt noch zuletzt gehört, so genau aufgebaut, mein Gebet ist mit Danksagung, Sündenbekenntnis und Fürbitte und dann habe ich mein Gebet abgeschlossen. Alles super, lass das machen, aber wo ist Gebet ein Tool und wo ist es eine Beziehung, die ich lebe? Wo kann Gebet auch einfach eine 20-minütige Stille sein, um in Gottes Gegenwart zu sein. Ich durfte in Tansania, habe ich ein Praktikum meiner Gemeinde gemacht und da hatten wir auch jede Woche ein Gebetstreffen und dann kamen wir hin und mit dem Pastor bin ich da hingekommen, im Kreis haben wir gesessen und dann haben wir gebetet und dann, ja, jetzt habt ihr eine Zeit des Gebets. Ich als Gerrit habe, glaube ich, 5 Minuten gebetet und dann war ich fertig und ich merke auf einmal, die anderen Leute beten als noch weiter und so nach einer Stunde und nach 2 Stunden. Okay, also ich bin jetzt noch ein paar Wochen hier, irgendwie muss ich jetzt mal noch, ich kann nicht jedes Mal dann nach 5 Minuten einschlafen, weil ich so müde bin. Und da allein schon dieses, wir haben eine Stunde lang Gott angebetet durch Gebet. Und wo es kein Tool ist, okay, was ist die Liste, Tante Emma, der geht's nicht gut, dann beten wir dafür. Wir sollen füreinander beten, versteht das nicht falsch, aber wo wird es zu einem Tool und wir erwarten auch irgendwas von Gott, dass er etwas tut und wo ist es wirklich ein Suchen danach, ein wirklich, wo meine Seele sich danach lächzt, wirklich das zu tun, um in Gottes Gegenwart zu gehen. Und mir einfach vielleicht mal, mir hilft es auch dann laut zu beten, auch wenn ich alleine bin, laut zu sprechen und laut zu Gott zu beten und ihm alles sagen, was ich möchte, ihn anbeten, für den er ist. Und das bei Gottes Wort genauso. Wo lesen wir Bibel, in meiner Bibel lese? Und wir müssen irgendwie das Beste daraus, alles genau richtig, ich muss ja auch mir was bringen, dieses Bibel lesen, oder? Und dann lese ich meine Bibel und dann vielleicht auch noch, vielleicht liest du deine Bibel auch so, weiß ich nicht, aber vielleicht auch, um so ein bisschen unsere Theologie auch zu befürworten. Und auf einmal merken, ich hab's euch doch gesagt, wir sollen kein Mischgewebe tragen, hier steht's. Oder lesen wir Gottes Wort, um auch wirklich ihn da drin zu erkennen, ihn kennenzulernen, und er spricht durch sein Wort, um dann auch eine Begegnung mit ihm zu haben auch. Und das, vielleicht ist es auch eine Prägung, woraus wir kommen, aber wo haben wir diese ganzen Dinge als Tool gesehen? Wir hatten letztes Jahr diesen Jüngerschaftskurs auch gemacht, wo manche von euch auch herausgefordert wurden, auch zu fasten, Stille und Gebet und sowas neu kennenzulernen auch. Und das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet, dass wir nicht Christen sind, ja, sondern dass wir Nachfolger und Jünger und Schüler Jesu sind. Ausübende von dem, was er getan hat, um das zu tun. Nicht aus dem Pflichtbewusst, sondern dieses Beziehungspflege daraus zu sehen. Du kannst wissen, dass Gott dich von Angst befreit und sein Friede dein Herz erfüllt, aber erlebst du das? Wir können ganz viele Dinge wissen. Ja, in der Theologie, du kannst ganz viele Dinge wissen, aber verstehst du das auch? Ich finde es so überführend auch zu wissen, Gott befreit dich vor Angst. Gott hat dich am Kreuz vor Angst befreit. Aber erfährst du das in deinem Herzen? Erfährst du das in deiner Seele, in dir drin? Wir wissen ganz viel. Du kannst wissen, dass Gott zu dir spricht, aber erlebst du, dass Gott zu dir spricht? Und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht auch in dir drin so einen kleinen, manche Leute haben genickt jetzt auch, ist immer gut, schön, aber vielleicht ist bei dir auch so ein kleiner Widerstand in dir drin. Vielleicht denkst du, so Gerrit, ich weiß nicht, was du jetzt von mir willst auch. Und blablabla. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolger, heißt das, ein Zitat: Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Immer in das Extrem gesprochen, ja, wir sind durch Gnade gerettet. Römerbrief, durch den Glauben werden wir gerecht gesprochen. Aber billige Gnade, dass alles gut ist und du hier sitzen kannst, ist der Todfeind unserer Kirche. Und ich möchte dich ermutigen, dich auf diesen Prozess einzulassen, das zu erlernen und dich daran zu tasten. Und vielleicht auch heute Morgen alle Ausreden, die dir schon direkt in den Kopf kamen, als ich Dinge gesagt habe, vielleicht mal neben liegen lassen. Zu sagen, Stille, Gerrit, ich bin einfach nicht der stille Typ, das kann ich nicht. Nee, das kann jemand anderes machen. Beten, weiß ich nicht. Das Lesen, Gerrit, ich bin nicht so der Leser. Bibel lesen, das ist nicht so mein Ding. Ich bin nicht so der Leser. Und dann kann ich dir sagen, die Jünger, die Jesus gefolgt sind, 3 Jahre lang, das waren Bauern. Das waren Fischer, das waren Handwerker, das waren keine gelehrten Leute, das waren Bauern. Und wenn der Gottesdienst die einzige Zeit ist, wo du mit der Bibel, Gebet, die Woche über in Berührung kommst, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, dann warne ich dich davor. Das ist sehr, sehr gefährlich für dein Glauben. Ich möchte eine Warnung aussprechen, wenn das hier gerade diese 90 Minuten die einzige geistliche Zeit in deiner Woche ist, möchte ich eine Warnung aussprechen. So viel Kraft hat dieser Gottesdienst gar nicht. Das schafft dieser Gottesdienst niemals. Egal, was für ein Prediger hier vorne steht, egal wie lange der predigt, egal was für eine Anbetungsband hier vorne steht, diese 90 Minuten können niemals deine ganze Woche in dieser Beziehung füllen. 90 Minuten in der Woche gegen, ich habe jetzt mal die Durchschnittszahlen untere Grenze genommen, ne, in Deutschland. 90 Minuten in der Woche gegen deine 20 Stunden Bildschirmzeit. 90 Minuten gegen 20 Stunden ist klein gerechnet. Bei euch ist das natürlich weniger, wie bei mir. Oder deine 10 Stunden Netflix, was auch immer für ein Streamingdienst, in der Woche. Wenn das bei dir nicht so ist, oder das Umfeld auf deiner Arbeit, deine Arbeitskollegen, das Umfeld in deinem Freundeskreis, das Umfeld in deiner Familie, was auch immer das für Umstände sind, Radio, all diesen Input, den wir die ganze Woche über haben, und dagegen steht so wie so ein kleiner Zwerg dieser Gottesdienst, die 90 Minuten, die das irgendwie so stemmen, und dann merke ich und dann sage ich, das geht so nicht, ich brauche, also der Psalmist, Psalm 1, schreibt so, dass wie der dass das Gottes Wort ist wie ein Hirsch, der an einem Wasser trinkt, dem Lechz ist nach diesem Wasser. Und das ist so, dass wir erkennen und erfahren dürfen und lernen dürfen. Das ist auch ein Lernprozess, auch, wo wir lernen dürfen, hey, dass das Gebet, Bibel lesen, Stille vor Gott, dass es etwas ist, was deine Seele braucht. Das ist nicht etwas, was den Pastor irgendwie ruhig stimmt, dass er nächste Woche über irgendwas anderes predigt, sondern das ist etwas, was deine Seele braucht. Du bist so geschaffen, dass du für die Gegenwart Gottes da bist auch. Und manchmal kommt mir vor, das ist ein bisschen wie bei dem Sport. Wenn ich keinen Sport mache, dann habe ich natürlich auch keinen Bock auf Sport. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bestimmt nicht. Aber wenn ich eine Zeit lang kein Fahrrad fahre, merke ich irgendwann, boah, mich aufzuraffen, dann Fahrrad zu fahren, kein Bock. Wenn du aber so drin bist, alle zwei Tage oder jeden Tag Fahrrad zu fahren und merkst so, hey, das tut mir gut, mich auch zu bewegen. Und so ist auch mit Gebet, mit Stille, mit Bibellesen. Hey, wenn mir natürlich das gar nicht passt in unserem Alltag, und dann dafür 10 Minuten, 5 Minuten zu finden, aber unsere Seele lechzt danach, genau wie mein schwacher Körper sich nach Sport sehnt, sehnt sich unsere Seele nach der Gegenwart Gottes. Glauben hat auch etwas mit Gehen zu tun. Abraham hat geglaubt, aber er ist nicht sitzen geblieben, sondern er ist gegangen. Er wusste nicht wohin, er wusste nicht, was ihn erwartet. Und wenn wir die Geschichte lesen, hat er noch so einige Herausforderungen vor sich. Aber er geht im Glauben. Meine Frage an dich heute Morgen, wo ist dein Go? Wo ist dein Punkt, wo du merkst, du musst gehen? Wo du vielleicht jemanden um Vergebung bitten musst, jemanden helfen, zu dienen oder vielleicht Gott nochmal neu zu suchen. Diese Rufschrei von deiner Seele, die sich lechzt nach wie ein Schwamm, so ein bisschen wie ein Schwamm, der nah ans Wasser kommt, der sich voll saugt mit dem Wasser. Genauso sehnt sich unsere Seele eigentlich vollgesogen zu werden mit Gottes Gegenwart in seiner Stille, im Gebet. Und das nochmal neu zu erfahren und neu zu erleben. Und himmlischer Vater, dafür bete ich. Ich bete dafür, dass du uns das zeigst auch. Und ich bete natürlich auch für unseren Alltag. Siehst, wo wir herkommen, was bei uns los ist, wo Trouble ist, wo es laut ist, wo viel los ist, wir beschäftigt sind, wo es ganz viele Dinge gibt, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen auch. Und ich bete einfach, dass die Stimme in uns, Heiliger Geist, dass du lauter sprichst zu uns, dass unsere Seele sich danach sehnt, dich zu suchen und dich zu erfahren auch. Schenk uns heute einen Moment der Stille auch. Schenk uns heute einen Moment, wo du zu uns sprichst, Gerrit. Sprich zu mir.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.